Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten unseres Gottes und Vaters, ich freue mich heute Nachmittag, euch ein Zeugnis zu geben von dem, was uns von Tieren und Pflanzen und Engeln unterscheidet, was uns hineinstellt in eine Ebene, in einen Lebensbereich, der dem Wesen Gottes am nächsten kommt. Und das ist das Segnen. Ich lese dazu zwei Gotteswörter, eines aus dem Alten und eines aus dem Neuen Testament. Zunächst aus dem Alten Testament, 5. Mose 10, Vers 8 und Vers 9. 5. Mose 10, Vers 8 und 9. In jener Zeit, die Kinder Israel auf dem Weg waren nach Mosern, damals Star Aaron wurde begraben, Eleazar, sein Sohn, übte den Priesterdienst aus an der Stelle von Aaron und dann brachen sie auf und gingen nach einem Land von Wasserbächen, also von Segen, von Erquickung und Wohltat. Denn im Orient ist lebendiges Wasser, fließendes Wasser, ein wertvolles Gut. In selbiger Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi aus, um die Lade des Bundes des Herrn zu tragen. Von den 12 Stämmen des Volkes Israel ist ein Stamm zu besonderem Dienst bestimmt. Das sind die Leviten oder der Stamm Levi. Sie haben eine so. Bitte. Sie haben eine Sonderaufgabe. Deshalb sind sie abgesondert oder ausgesondert. Nämlich die Bundeslade zu tragen. Die Bundeslade dürfte nicht gefahren werden. Und wenn sie gefahren würde, waren besondere Maßnahmen nötig. Danke. Und die heiligen Geräte im Allerheiligsten, die dürften auch nicht gefahren werden, die mussten getragen werden auf den Schultern, auf der ganzen Wüstenwanderung. Nur die anderen Geräte vom Heiligtum und vom Vorhof, die dürften gefahren werden. Das ist scheinbar etwas Nebensächliches und Unbedeutendes. Nein, das ist es eben nicht, denn in der Bibel ist nichts unbedeutend und nebensächlich und zufällig und belanglos, sondern in der Bibel ist alles von tiefer und lebendiger Bedeutung. Denn jedes Wort der Bibel ist ein siebenfältig geläutertes Wort, das uns auf allen Sphären, irdischen und unterirdischen und himmlischen und göttlichen Sphären, für unseren Geist, unsere Seele, unseren Leib, das darreicht, was wir brauchen. Das Wort Gottes. Das nur am Rande. Nun wird hier genannt, erstens, Gott sonderte den Stamm Levi aus. Zweitens, er sollte die Lade des Bundes tragen. Drittens, er sollte vor dem Herrn stehen, in der Gegenwart Gottes, um Segens- und Heilsvermittler zu sein. Um ihm viertens zu dienen und fünftens in seinem Namen zu segnen. Darum war dem Levi kein Teil noch Erbe unter seinen Brüdern. Die Leviten bekamen kein Land, bekamen kein Vieh, bekamen nicht all die Segnungen, die jeder Israelit hatte, weil sie einen höheren Dienst hatten. Sie standen vor Gott und für Gott, waren Ausgesonderte und Träger und solche, die ihm dienten und die den Namen des Herrn oder im Namen des Herrn segneten. Was Segen ist, werden wir nachher sehen. Sie hatten sechstens kein Teil noch Erbe mit den Brüdern und siebtens, der Herr ist ihr Erbteil oder ist sein Erbteil. So wie Yahweh, das heißt der heilig absolut seiende, sich nicht verändernde, dein Gott zu ihm geredet hat, der Herr ist dein Erbteil. Und wenn einer von dem Stamm Levi gefragt hätte, und was bekomme ich? Dann hätte Gott gesagt, du bekommst das Höchste und Größte, was es überhaupt gibt. Du bekommst mich. Wer das einmal verstanden hat, wir sind auserwählt für ihn, damit er uns bekommt und wir ihn ganz haben. Und deshalb sind wir auf Erden, zählen wir zu den Rechtlosen, zu den Geringen, nicht zu den führenden, mächtigen, großen, die die Welt beherrschen. Zu denen zählen wir nicht, sondern zu den Kleinen und Geringen, die im Herzen die brennende Liebessehnsucht nach dem lebendigen Gott tragen. Hier gehört oder sind unter den sieben Stücken, die da gegeben sind, für die Leviten. Levi heißt Lob oder Dank. Da wird auch genannt das Segnen. Das Segnen. Sie sind da, um zu segnen. Jetzt lese ich dazu noch zu diesem wunderbaren, vorbildlichen alttestamentlichen Wort ein neutestamentliches Wort, nämlich. Ich lese euch 1. Petri 3, den 9. Vers vor. 1. Petri 3, Vers 9. Dort steht Folgendes geschrieben. 1. Petri 3, 9. Verbildet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Das ist das, was der natürliche Mensch macht. Wie du mir, so ich dir. Und wenn du mich schiltst, dann schelte ich dich. Tut das nicht, das tun wir nicht. Wenn wir gescholten werden, dann schelten wir nicht wieder. Wenn uns Böses angetan wird, dann singen wir nicht darauf, wie ich dem anderen auch was Böses, vielleicht noch etwas Schlimmeres antut, als er mir angetan hat. Das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Wir tun etwas ganz anderes. Wir begeben uns aus der niederen Ebene des Fleisches, des erregten Fleisches und der brennenden Lüste der Seele, der Rachlust und der Bosheit und der Gier, begeben wir uns hinauf in die Sphäre, wo wir zu Hause sind. Wir sind im Geiste versetzt, in die Himmelswelten. Und deshalb gehen wir mit den Kräften, mit den Dingen um, die dort zu Hause sind. Deshalb heißt es hier im 9. Vers, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, damit ihr den Segen ererbet. Wozu sind wir da? Wenn man einen Menschen fragt auf der Straße, wozu lebst denn du überhaupt? Ja, sagt er, für meine Familie muss ich sorgen und ich will auch was vom Leben haben und so weiter. Der weiß nicht, wozu er lebt. Der Mensch weiß nicht, welches der Zweck seines Daseins und So-Seins ist. Warum er durch die Tiefen und Nöte und Ängste gehen muss, die Gott ihm verordnet hat. Oder die vor ihm liegen. Er weiß gar nicht, dass Gott sie verordnet hat. Das weiß er nicht. Und deshalb sind die meisten Menschen entweder zornig oder schwermütig, verzweifelt, traurig. Oder sie sind rebellen gegen den unbekannten Gott. Oder sie suchen durch List und Gewalt aus allem einen Lustgewinn herauszuziehen. Aber sie wissen nicht, wozu sie auf der Erde sind. Wissen sie nicht. Wir wissen, wozu wir da sind. Wir haben eine wunderbare Zweckbestimmung, die uns gegeben ist. Und diese Zweckbestimmung, die heißt, segnet, denn dazu habe ich euch berufen, oder das soll euer Beruf sein. Ob wir Minister sind oder Straßenkehrer, das ist nicht so wichtig. Aber dass wir segnen können, das ist wichtig. Nun ist das Wort segnen ja ein wunderbares Wort. Ich will euch mal zunächst ausgehen von der lateinischen Prägung etwas erklären. Segnen heißt Benediktion, Gutes sagen, Gutes aussagen. Ein Flucher, der sagt Böses aus, der sagt, du bist ein Lump, du bist ein Gauner und so weiter. Und bringt Schimpfwort um Schimpfwort. Aber segnen heißt über einen anderen etwas Gutes aussagen. Das ist die Grundbedeutung. Aber was ist nur die äußere Bedeutung? Segnen heißt aus der Fülle der Liebes- und Gnadenkraft Gottes im Glauben etwas nehmen und auf einen anderen legen. Deshalb geschieht auch die Segnung meistens in der Schrift mit Handauflegung. Denn dadurch wird eine Verbindung hergestellt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Denn wenn man segnet, jemand, der nicht den Segen begehrt, der nicht von Gott etwas haben will, sondern der vielleicht nur, wie ich heute Morgen erzählte, aus Laune oder aus Nachahmung gesegnet werden will, die Hände aufgelegt haben will. Wenn man das tut, da fließen nicht nur oder überhaupt nicht Kräfte von uns auf die anderen, sondern da fließen Flucheskräfte von den anderen auf uns. Und davon wird in der Schrift öfter geredet. Und deshalb sollen wir niemand die Hände schnell oder rasch oder unbesonnen auflegen, weil die Gefahr besteht, dass Kräfte von dort, Zauberkräfte, dämonischer Bosheit, Schwermut, Angst, eine teuflische Lust, die in einem brennt wie Feuer. Ich habe euch ja erzählt, wie ich das einmal erlebte mit der feinen Dame mit dem Pilz. Weil die dann auf uns fließen. Deshalb vorsichtig beim Segnen. Wir dürfen beten für andere. Aber selbst das dürfen wir nicht, wenn wir schwache Nerven haben und wenn ein anderer, für den wir beten, wenn der eine dämonische Strahlkraft hat, dann sollen wir nicht für den beten. Weil dann die Bosheitskräfte, die in dem sind, uns suchen und finden und stärker sind als die vielleicht geringen Glaubenskräfte, die in uns sind. Dann überwinden diese starken Bosheitskräfte unsere geringen Glaubenskräfte und wir kommen unter den Fluch. Das vollzieht sich fortwährend. Überall, wo Menschen zu einer Kartenlegerin gehen, zu einer Weissagerin, zu einer Hexe, zu einer Besessenen und wollen sich dann ihre Zukunft sagen lassen, fließen solche dunklen Kräfte über. Und Menschen, die werden krank, oft ihr letzter Tag, weil sie so etwas sich weissagen ließen und das glaubten und nun unter einen Druck gerieten und oft Jahrzehnte brauchten, bis sie davon von einem wirklichen Glaubensträger und Heilsträger mit göttlicher Vollmacht und Freude, bis sie von dem gelöst wurden. Ich könnte euch jetzt aus meinen seelsorgerlichen Erlebnissen solche Fälle erzählen. Soll man nicht für möglich halten. Deshalb ist es unsere Aufgabe, zu lösen und zu segnen. Wenn ihr auf Erden löst, der wird im Himmel gelöst sein. Und wenn ihr auf Erden bindet an Gott, der wird im Himmel gebunden sein mit Pfeilen der Liebe und des Glaubens. Das sind Dinge, die werden nicht verkündigt. Weil man die nur dann verkündigen kann, mit göttlicher Vollmacht, mit heiliger Freude, wenn man sie selber erlebt hat und in den Funktionen solcher Beziehungen lebt. Das hat man nicht von heute auf morgen. Von diesem Lösen und Binden und Segnen habe ich jahrzehntelang in den ersten Jahrzehnten meines Glaubenslebens Nicht viel gewusst, etwas schon, etwas, aber nicht viel. Heute sehe ich mehr. Heute beginne ich den Reichtum der Gnade Gottes in Christo Jesu zu ahnen. Den unausforschlichen, unauslotbaren Reichtum seiner Herrlichkeit und seiner Geheimnisse. Noch einmal, segnet, weil ihr dazu berufen seid. Dein göttlicher Beruf ist ein gesegneter Segnender zu sein. Dass du erstens dich segnen lässt und dass du mit demselben Segen von Kraft und Frieden, von Gnade und Herrlichkeit, mit dem du erfüllt bist, dass du den weitergeben kannst durch Wort und Werk und alles Wesen, weitergeben kannst auf andere. Wir sind da, um zu segnen. Die Gemeinde ist der Segensträger. Keine Organisation, kein Dogma, keine Kirche ist Segensträger, sondern Glieder der Gemeinde. Sie können Professor der Theologie sein. Wie der teure, liebe Professor Dr. Dr. Adolf Köberle, der jetzt bei euch ist in Bern. Das ist ein Gesegneter. Das ist ein Bruder. Ja. Man kann Pfarrer sein, man kann aber auch Laie sein. Ein einfacher Schuhmacher. Ich weiß von gläubigen Schuhmachern, von gläubigen Schneidern, röstliche Menschen, segnende Menschen, die nicht fluchen, sondern die Gutes sagen. Meine Freunde, ihr seid berufen zu segnen, damit ihr den Segen in seiner Fülle ererbet. Das heißt, den ganzen Reichtum besitzt und in Anspruch nehmt und verteilt im Weltenall. Nur die werden den Segen ererben, die hier sich üben im Segnen. Darf kein Mensch als Arzt zu kranken, der nicht sein Examen gemacht hat. Muss sein Examen gemacht haben, als Arzt. Und darf in der Kirche keiner predigen, der nicht sein volles Theologiestudium hat und sein Examen da gemacht hat. Kann nicht jeder kommen und kann sagen, so, jetzt predige ich mal, jetzt werde ich mal einen kurieren, wie der Dr. Eisenbart. Ja, so geht das nicht. Und so ist auch im Geistlichen, nur ist das im Geistlichen wesenhaft und wirklich, was hier auf Erde, wie soll ich sagen, zerrissen und entwertet ist. Damit ihr den Segen ererbt, das Vollmaß von Segen und Herrlichkeit, das einmal gegeben wird, dazu dürfen wir jetzt schon segnen. Wenn uns einer schimpft, dann dürfen wir sagen, Gott segne dich. Wenn euch einer flucht, dann dürft ihr, wir kommen nachher noch dran, statt des Fluches segnen. Und dadurch wird erstens sein Fluch aufgelöst, der kann niemand mehr schaden, hier am wenigsten. Und zweitens einmal wird der von dem belasteten Moment des Fluchen müssen befreit und gelöst. Das sind Dinge, die stehen in keinem Lehrbuch. Doch, in dem da, in diesem Lehrbuch, in dem unbekannten Gotteswort, da stehen sie drin. Aber wer hat denn heute noch Zeit, seine Bibel zu lesen? Sonntag morgens von 10 bis 11, aber dann sind alle religiösen Bedürfnisse für die ganze Woche befriedigt. Und am nächsten Sonntagmorgen wieder von 10 bis 11. Das sage ich nicht von Kirchenleuten, sondern von Gemeinschaftsleuten und Freikirchenleuten. Bei denen ist das auch. Nicht bei allen, aber bei vielen so. Meine Freunde, ein edler Mensch forscht täglich in der Schrift. Denn es steht geschrieben, die in Berea waren edler oder adeliger als die anderen, denn sie forschten täglich in der Schrift, ob sie also verhalten. Du kennst Gott so gut, wie du die Schrift kennst. Du hast Gott so lieb, wie du deine Bibel lieb hast. Und du hast so viel Zeit für Gott übrig, von den 24 Stunden eines Tages und den 24 Stunden einer Woche und von den 30 mal 24 Stunden eines Monats. Als du Zeit übrig hast für deine Bibel, da redet Gott zu dir. Und im Gebet redest du zu Gott. Bibel und Gebet gehören zusammen. In der Bibel redet Gott zu dir und im Gebet geben wir ihm die Antwort und reden zu ihm. Als Bitte, Fürbitte, Danksagung und Anbetung. Das ist etwas Wunderbares. Wer das einmal erkannt hat, der hat eine ganz andere Einstellung zum Fernseher, will ich mal sagen, oder zum Kino und Theater und Bar, Lustvergnügen und zu allem, was die Menschen da tun und treiben. Womit ich nicht sagen will, jeder, der einen Fernseher hat, das ist kein frommer Mann, und jeder, der keinen hat, das ist ein frommer Mann. So ist die Sache nicht. Dr. Bergmann, der zurzeit in Deutschland der gesegnetste Evangelist ist, ich kenne ihn persönlich gut, Pfarrer Dr. Bergmann, der das Buch geschrieben hat, Alarm um die Bibel, ist zurzeit der züchtigste Evangelist Deutschlands. Der hat auch einen Fernseher und hat, wenn was kommt, was ihm gefällt, was er sehen möchte, wozu er Zeit hat, da geht er in sein Nebenzimmer und geht an seinen Fernseher. Ich weiß das von ihm. Ich kenne ihn persönlich gut. Ich war schon in seinen Versammlungen und er war schon in meinen Versammlungen. Ja, das nur nebenbei. Also noch einmal, segnet, dazu habe ich euch berufen, damit ihr den Segen empfangt. Und segnen heißt Gutes aussagen. Segnen heißt Lichts- und Lebenskräfte nehmen und auf einen anderen, einen armen, gequälten, gebundenen Menschen legen, dass er dieser göttlichen Kräfte teilhaftig wird. Das heißt segnen. Das heißt segnen. Das ist die tiefere Bedeutung. Man kann dieses Wort, das in unseren Übersetzungen mit segnen wiedergegeben ist, auch übersetzen mit loben und preisen und danken und rühmen. Das ist auch Inhalt dieses Begriffes. Aber segnen im Vollsinn heißt göttliche Kräfte auf die anderen legen. Das lesen wir zum Beispiel beim aaronitischen Segen. Da heißt nun die Worte Segen, persönlich und so weiter, und lege sie auf mein Volk. Diese Worte sollen auf das Volk Israel gelegt werden, durch Aaron. Und so werden durch diese Worte, durch diesen sechsfach gegliederten Segenswunsch, der Segen ist ein Gehöhnis, nicht der Herr, dass es dann ein Gesicht leuchten übergehend bei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Sein wunderbares Wort von unendlich tiefer Bedeutung. Das hat nicht nur eine persönliche Bedeutung, das hat auch eine tiefe prophetische Bedeutung. Und dieses Wort umschließt mit den Rettungs- und Segenskräften die ganze Welt, Israel und die Gemeinde und alle Schöpfungen und alle Wesen dieser Erde und der Höhen und der Tiefen. Die werden umfasst von diesem Segenswort. Das nur nebenbei. Im 6. Mose, eben habe ich was da, im 4. Mose 6. Ich wollte beinahe sagen, im 6. Buch Mose. Ja nicht. Wer hatte mal im 6. und 7. Buch Mose hineingeguckt? Neugierig. So mal der Arme heben. Ich tue auch. Aber hoffentlich hast du auch wieder rausgeguckt. Ich habe mal, weil ich es eben versprochen habe, muss ich das vielleicht sagen, in Baden evangelisiert. Und da kam eine Frau, die war finster, stand vorm Selbstmord, war gebunden, kam nicht frei. Und da habe ich gefragt, ja, ist Ihre Ehe in Ordnung? Sind Sie eine Ehebrecherin? Und habe sie, nein, das war sie alles nicht. Sie war eine fromme Frau und war doch von einem bösen Geist erfasst. Und dann frug ich sie, haben Sie das 6. und 7. Buch Mose? Ja, sagt sie, das habe ich. Und lese ich auch da drin? Ja, von Zeit zu Zeit. Da sage ich, das bringen Sie mir. Das werde ich verbrennen. In Ihrer Gegenwart. Da stand, das war 1946, da gab es noch keine Kohlen in Deutschland. Da war noch große, große Not. Da stand so ein alter eiserner Ofen, der war geheizt mit Holz. Holzscheiben, die im Wald gestohlen waren. Ja, die nicht, in dem Fall nicht, die waren nicht gestohlen, die waren geschenkt. Also ich ließ mir das 6. Buch und 7. Buch Mose geben und habe auch einmal durchgeblättert. Ich weiß, heute weiß ich, ich werde euch gleich etwas erzählen, das 6. und 7. Buch Mose ist ein Träger von Dämonien. Von Finsternis macht, wie kaum etwas. Und viele Menschen sind zugrunde gegangen nach Leib und Seele durch das Lesen des 6. und 7. Buchs Mose. Also ich habe dann dieses 6. und 7. Buch Mose mal gesplittert, dann habe ich es in den Ofen geworfen, der war oben noch so viel Platz und unten war voll Asche und Blut und Holzstücken, brennenden Holzstücken. Und hatte eine Angst. Ich habe dann die Hände, soweit es möglich war, über den Ofen gestreckt und habe gesagt, im Namen Jesu, vernichte ich dich, dass du niemand mehr schaden darfst, habe ich gerufen. Und habe mich gewundert, dass ich das tat, die Hände über den Ofen hielt, es war ziemlich heiß von dem aufsteigenden Hitze, und habe gesagt, im Namen Jesu habe ich diese 7 Bücher, dieses Buch, Mose 6 und 7, ist ein Teufelsbücher, verbrannt. Und die Frau wurde dann frei, konnte das Heil fassen. Und ich las nach 2 oder 3 Tagen in der Zeitung, in einem Ofen irgendwo in Amerika, hat ein Mann das 6. und 7. Buch Mose verbrannt und ohne eine ersichtliche Ursache, ohne dass ein Grund vorhanden gewesen wäre, ist dieser Ofen explodiert und hat manche Schaden angerichtet, an Verwundungen und Verbrennungen. Da habe ich gewusst, warum ich so eine Angst hatte und die Hand darüber hielt und sozusagen diese satanische Kraft, die in diesen beiden Büchern liegt, sozusagen gebunden habe und gebannt habe. Da habe ich verstanden, warum ich so eine fürchterliche Angst hatte. Und fortwährend sagen musste, Namen Jesu. Da hatte ich die Antwort. Solche Dinge habe ich viel erlebt. Ein ungläubiger Mensch wird darüber lächeln. Deshalb erzähle ich es gar keinem Ungläubigen. Aber die Kinder Gottes, die sollen wissen, welche Kräfte diese Welt bewegen. Und zu den weltbewegenden Kräften gehören nicht nur die Horoskope, die in allen illustrierten Zeitungen stehen und in vielen Tageszeitungen. Wer dies täglich liest und sich danach richtet und das glaubt, der wird verrückt. Der wird zerrissen. Zerrissene Sinne. Und so ist auch mit dem 6. und 7. Buch Mose. Ich hätte das alles nicht gesagt und nicht erzählt. Ich habe derartige Dinge ja viele erlebt, wenn ich nicht versprochen hätte und gesagt hätte, statt 4. Buch Mose, Kapitel 6, 6. Buch Mose, Kapitel 4. Also durch dieses Versprechen hat mich der Geist Gottes darauf hingelenkt, einmal darüber ein Wort zu sagen. Ich hoffe, dass niemand hier ist, der das 6. und 7. Buch Mose zu Hause hat. Wenn jemand da ist, zerstört es, verbrannt es unter Gebet oder vergrabt es in ein tiefes Loch irgendwo im Walde oder was ihr macht. Aber beseitigt es, denn es strömt eine Kraft aus, wenn man nicht glauben kann. Wie diese Bibel eine Kraft des Lebens zum Leben und der Freude zur Freude ausstrahlt und ausströmt auf alle, die sie eröffnen und die durch diese Bibel in Kontakt, in Eirene mit Gott kommen. Eirene heißt Frieden oder man redet miteinander, die nun mit Gott reden über das, was in diesem Buch steht. So übt das 6. und 7. Buch Mose eine tiefe, böse Verderbenskraft aus und bringt Menschen in Finsternis. Das habe ich erlebt vor meinen Augen. In Finsternis und Not bis an den Rand des Wahnsinns, des Irrenhauses oder des Selbstmordes. Ich sage das hier, damit ihr, wenn ihr auf so etwas stoßt, ernstlich den Leuten zuredet. Trennt euch davon und weist euch eurem Gott und eurem Herrn Jesus. Sagt das den Leuten. Wer soll ihnen sagen, wenn ich die das wissen, die das erlebt haben, sagt es ihnen. Und indem ich euch das erzähle jetzt, erlebt ihr das ja mit, was ich damals erlebt habe. 1946 war es, glaube ich, im Badischen. Ja, also, ich komme nun an meinen Punkt 1 und sage, wen sollen wir segnen? Wen? Ich habe meine Kinder gesegnet, als sie noch im Mutterleibe waren. Denn meine Frau sagte, eben bewegt sich. Da habe ich sofort meine Hand darauf gelegt und habe das Kindlein, ich wusste ja nicht, ist es ein Knabe oder ein Mädchen, wusste ich ja nicht, habe das Kind gesegnet, meine beiden Kinder. Und habe, darauf höre ich zurück, dass sie so viel Freude erleben durften, dass sie in völliger Reinheit zum Glauben kamen und dass sie in Frieden, die Jüngste ist in Frieden gestorben und durfte noch auf ihrem Sterbebett eine Frau zu Jesus führen. Ja, und der Schmerz, großen Schmerzen. Und die Älteste hat auch schon gläubige Kinder. Nun ja, noch einmal, wen sollen wir segnen? Unsere Angehörigen. Das ist der nächste Geist. Vater, Mutter, Kinder, Enkel, Freunde und so weiter. Zweitens, Freunde und Feinde. Freunde und Feinde dürfen wir segnen. Wenn wir selbst Gesegnete sind und wenn wir nicht Gesegnete sind, dann können wir das gar nicht. Kann gar kein Mensch seine Feinde segnen, der ihm Böses wünscht? Nein, die Schrift redet anders und ich lese dazu drei Gottesworte. Erstes Gotteswort, Matthäus 5, 44. Matthäus 5, 44 steht geschrieben. Ich sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Meine Lieben, das ist etwas. Das steht in der Bergpredigt. Gilt also zunächst für Israel und für das tausendjährige Reich, gilt aber auch für uns. Das werdet ihr gleich sehen. Römer 12, Vers 14. Römer 12, 14, da heißt es, segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Segnet und fluchet nicht, aber segnet, die euch verfolgen. Ein Verfolgungswahn gehört nicht zu den schlimmsten seelischen Krankheiten. Wenn ein Mensch glaubt, ich werde verfolgt. Ich kenne solche Leute, gläubige Leute, mit schwachen Nerven. Die sagen, ich werde verfolgt, wenn ich dahinter muss. Das sind immer vier, fünf Autos und die warten auf mich und dann fahren sie um unser Haus herum und lautet so dummes Zeug. Unter den Verfolgungswahn leiden mehr Gläubige, als ihr glaubt. Auch in diesem Raum sind einige, wenigstens, vielleicht 10 oder 20, die unter einem Verfolgungswahn in geringerem oder in größerem Grade leiden. Lasst euch lösen, indem ihr segnet. Ob ihr euch von Menschen verfolgt fühlt, von eurem Vorgesetzten oder von euren Untergebenen oder von euren Nachbarn oder das ist ganz einerlei. Ich habe schreckliche Szenen erlebt mit Menschen, die unter dem Verfolgungswahn standen. Das war Schlimmes. Es gibt eine Lösung von allem, weil Jesus stärker ist als alles in der Welt. Das ist unsere Botschaft. Fluchet nicht, sondern segnet. Das ist das zweite Wort. Und das dritte Wort will ich euch lesen in 1. Korinther 4, Vers 12 und Vers 13. Wir mühen uns ab. Aber ich will den Zusammenhang lesen. Er ist zu wichtig. Vers 11. Bis auf die jetzige Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine feste Wohnung. Das kann von euch keiner sagen. Ihr habt alle eine feste Wohnung. Ihr wisst alle, wo ihr heute Nacht schlafen werdet. Wisst ihr alle. Und Paulus aber sagt, bis jetzt, nicht ewiglich, oh nein, aber bis jetzt leiden wir Hunger und Durst. Ich glaube nicht, dass hier einer ist, der hungrig ist. Ihr habt alles im Mittag gegessen. Hat gut geschmeckt. Ja. Ganz gut dafür. Das können nicht alle Menschen. Die Hälfte der Menschheit hungert oder verhungert. Das wissen die wenigsten. Was eine Gnade, dass wir nicht zu hungern brauchen in unserem Europa. In unserem Westeuropa wenigstens. Aber Paulus hat gehungert. Bis auf die jetzige Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nackt. Er hat oft keine Kleider gehabt. Ihm wurden oft die Kleider vom Leibe gerissen. Wir sind alle wohlbegleitet und haben mehrere Kleider im Schrank hängen. Paulus hatte das nicht, Jesus auch nicht. Jesus hatte auch keine Wohnung. Keine bestimmte Wohnung, bis Fäuste geschlagen. Jesus sagte, die Vögel haben ihre Nester. Und die Tiere des Feldes haben ihre Höhlen. Aber des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haus hinlegte. Der war ein Wanderprediger, hatte keine feste Wohnung. Der war einmal da und einmal dort und manche Nacht wach im Freien. Was haben wir es da so gut? Was führen wir da für ein bequemes Leben gegenüber Jesus und Paulus? Jetzt geht es aber weiter. Wir mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Es gibt Leute, die sind klug und schlau. Die verstehen, dass andere Leute mit ihren Händen für sie arbeiten. Ja. Ich sage nichts gegen die Unternehmer, ich sage nichts gegen die geistlichen Arbeiter, die Abteilungsleiter, die Direktoren. Denen kann man nicht zumuten, dass sie an der Drehbank stehen oder am Fließband. Das nicht. Aber wir arbeiten mit unseren eigenen Händen. Paulus hat sein weltlichen Beruf ausgeübt, neben seiner geistlichen Tätigkeit. Wir arbeiten mit unseren eigenen Händen, sagt er. Geschmäht segnen wir. Er wurde geschmäht. Böse sagt man ihm nach, sagt. Herabgesetzt sagt man ihm. Und was tut er? Er segnet. Merkt euch das? Geschmäht segnen wir. Wenn du geschmäht wirst, beleidigt wirst, verleugnet wirst, man dir böse Dinge nachtragt, die gar nicht wahr sind. Fange mal an, die zu segnen, die zu schmähen. Die wissen vielleicht gar nicht besser. Geschmäht segnen wir. Verfolgt dulden wir. Wenn man verfolgt wird, dann soll man das dulden. Die manche Frau sagt mir, mein Mann ist ein Tyrann. Morgens geht's los mit Fluchen und Rauchen und Saufen und so weiter. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Nichts mache ich im Recht. Überall wird genervt und kritisiert. Bei allem. Kann seine Hosen ausziehen und seine Schuhe putzen, seine Wäsche machen. Mit nichts ist er zufrieden. Nicht einmal sagt er Dankeschön. Das ist ja bald kein Leben mehr. Bruder Heller, was soll ich tun? Das steht in der Bibel, was sie tun soll. Das steht in der Bibel. Ich lese es euch noch einmal vor. Verfolgt. Wenn der sie mit seinem Hass verfolgt, bis in die Nacht hinein, dann dulden sie das doch. Verfolgt dulden wir. Ertragen sie es doch. Dulden heißt, unter einer unerträglich werdenden schweren Last drunter bleiben. Das heißt dulden. Das ist was ausharren oder dulden. Das ist die Sache, die Aufgabe der Frau. Das ist auch die Aufgabe des Mannes. Das ist auch die Aufgabe jedes Menschen. Denn dir ist ja keine Last auferlegt ohne Gottes Genehmigung. Das geht so weit, dass Paulus schrieb, wenn ihr Sklaven seid und habt die Möglichkeit, aus der Sklaverei frei zu werden, freie Menschen, bleibt lieber Sklaven. So benützt es viel mehr, hat man übersetzt. Nach dem Urtext heißt die beste Setzung, lieber in uns. Haltet euch zu den Niedrigen, trachtet nicht danach, große, einflussreiche Menschen zu werden. In Deutschland will jede Rotznase von 15 Jahren Schönheitskönigin werden. Und Playgirl. Deshalb zieht sie Mini-Röckchen an. Ja. Und deshalb kauft sie Schönheitspfeife für 3,50 €. Die 35 fertig wert ist. Ja. Und meint, wenn sie sich damit wäscht, dann wird sie so schön wie eine Filmschauspielerin. So ein Wahn, ein Trick Satans, ein Betrug. Haltet euch zu den Niedrigen. Und wenn ihr geschmäht werdet, dann duldet das. Wenn ihr verfolgt werdet, bleibt unter der auferlegten Last. So hat Jesus auch gemacht. womit nicht gesagt ist, dass wir die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, um einer unerträglichen Last zu entrinnen, nicht bedürfen, nicht benutzen dürfen, nicht gebrauchen dürfen. 10-mal steht im Neuen Testament von Jesus und er entfloh oder er entwich. Zum Beispiel wollte ich ihn einmal runterstürzen von einem hohen Abhang, da ging er mitten durch sie hindurch. Hat er gewusst, ich sterbe nicht am Stürzen an der Steinigung, ich sterbe am Kreuz. Das wollte er. Aber die anderen Versuchungen, zum Beispiel, der Teufel hat einmal, als er schlief auf dem Schiff, hat durch das Meer riesige Peitsch, dass die Wasser in das Schiff schlugen und die Jünger eine Riesenangst hatten. Und da weckten sie ihn, Meister, wir verderben, wir kommen um. Das hat der Teufel gemacht. Und da ist er aufgestanden und hat die Hand ausgereckt. Schweig! Verstumme! Sogleich wurde das Wasser still. Machst du mal nach? Ja, da ist er auch entflohen, dem Tod des Ertrinkens. So ist Jesus 10-mal entflohen. Er entwich, er entfloh. Deshalb, wenn du eine unerträgliche Last hast, meinetwegen, du wohnst in einer ganz engen, naja, ihr kennt das in der Schweiz nicht, wie wir es in Deutschland hatten. 3 Familien in einem oder 2 Zimmern. Ich habe das selbst gesehen, erlebt. Das erlebt, gleich nach dem Krieg, nachdem ja die Städte von unseren Befreiern kaputtgeschmissen waren und ungezählte Menschen getötet waren, Frauen und Kinder und Kreise. Ja, dass, wenn man eine Gelegenheit hat, dass ein Mann mit seiner Familie eine größere, schönere, angenehmere Wohnung bekommt, darf er das nehmen? Selbstverständlich, das ist sogar seine Pflicht gegen Frauen und Kinder, dass er ein schönes Heim hat, in dem er sich freuen kann. Das ist seine Pflicht. Ganz gewiss. Aber es gibt auch Situationen, wenn wir von irgendeinem Menschen, den wir nicht entfliehen können, irgendwie bedrängt und bedrückt werden, dass wir bleiben. Hier lese ich den Vers fertig. Wir mühen uns ab mit unseren eigenen Händen arbeiten, geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir, Lästerung. Das ist noch schlimmer als Schmähung. Lästerung. Da werden teuflische Kräfte und Fluch auf einen Menschen gelegt. Das Fluchen. Als auskehrisch der Welt sind wir geworden. Ein Auswurf aller bis jetzt unsere diakonischen Schwestern in Krankenhäusern, die wissen, was ein Auswurf eines Lungenkranken ist und wie der behandelt wird, wie der sofort isoliert und beseitigt wird und so weiter. Christ zu sein, ist in den Augen der Welt eine törichte, schmachvolle Sache und nicht eine lobenswerte Sache. Als auskuricht der Welt werden wir behandelt. Manche Übersetzer sagen, als Fußmatte, aber das ist sehr matt übersetzt. Auskuricht und auswürf, so werden wir geachtet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wenn wir unter 4 Augen mit Menschen ohne Christus ins Gespräch kommen, wie sie etwas spüren von der Herrlichkeit Gottes. Wir haben schon viele, viele Menschen gesagt, was sind Sie doch ein glücklicher Mensch, so möchte ich auch sein. Helfen Sie mir doch, ich möchte auch so werden wie Sie, haben wir schon viele gesagt. Weil ich von Natur, hat mir es Gott gegeben, bei all meiner Anlage zur Schwermut, die in mir ist, unter der ich sehr litt, als Kind wollte ich schon mir das Leben nehmen, vor lauter Angst vor dem Leben. Aber seit ich im Glauben stehe, das sind jetzt beinahe 50 Jahre, da hat Gott so viel Freude, so viel Seligkeit, so viel Gotteswollen, so viel Herrlichkeiten der zukünftigen Welten, Glaubenswelten ins Herz gelegt, dass das von mir strömt, aus meinen Augen, aus meinem Sein, ohne dass ich das merke. Aber die anderen merken das. Die anderen merken das. Sie sollen merken, was und wer in mir wohnt, meine Freunde. Das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite. Dafür halte man uns für Haushalter Gottes. Und Sklaven, unterste Sklaven, unterste Verbrechersklaven. Das ist die andere Seite. Wie ein Verbrechersklaven. die anderen merken das. Sie sollen merken, was und wer in dir wohnt, meine Freunde. Das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite. Dafür halte man uns für Haushalter Gottes und Sklaven, unterste Sklaven, unterste Verbrechersklaven. Das ist die andere Seite. Wie ein Verbrechersklave werden wir von der Welt behandelt. Und doch sagt die Welt, wenn sie einige, eine Reihe, die sagen, dass wir Haushalter, Ökonomen sind, über göttliche Geheimnisse. Die sagen, die Frommen, die wirklich Frommen, die echten Frommen, es gibt ja nicht so viel, aber es gibt doch, sie wissen etwas von Gott und wenn sie nur den Mund aufmachen, dass der da Riesen zu einem kalt und warm den Rücken rauf und runter, hat mal einer gesagt. Von der Gestapo, der sollte mich verhaften, weil ich den Totalitätsanspruch von Adolf Hitler ablehnte in einer öffentlichen Versammlung, war in Karlsruhe. Er hat einen Auftrag gehabt, von der Gestapo meine Versammlung zu besuchen und aufzuschreiben, wenn einmal eine Bemerkung kommt gegen die Regierung. Ich habe nur gesagt, schon Wochen vorher, es gibt nur einen einzigen, der einen Totalitätsanspruch an uns stellen kann, der uns ganz haben darf, nach Leib, Seele und Geist, unsere Liebe, unser Geld, unsere Zeit, uns ganz, und dieser einzige, der ist der lebendige Gott. Das habe ich gesagt. Und das war der Gestapo, der SS, der Heimpolizei überbracht worden. Und da kam der in meine Versammlung, um sich sowas aufzuschreiben, wenn er es hört. Ein Zeuge zu haben, einen Bericht zu machen über mich. Und er war zweimal da. Und dann meldete er, da gehe ich nicht mehr hin zu diesem Heller. Wenn man den hört, von dem lebendigen Gott reden und von der Größe, von der Herrlichkeit und der Macht und Gewalt Gottes, und dass wir verlorene Sünder sind, wenn man das hört, da läuft man in der kalten, heißen Rücken rauf und runter. Da gehe ich nicht mehr hin. Und da bin ich nicht verhaftet worden. Das war während des Krieges in Karlsruhe. Ja, man erlebt ja vor aller Hand, wenn man 50 Jahre im Dienst des Evangeliums steht und jeden Sonntag woanders sprechen darf und die Botschaft fahren darf, die unser Herz zu beglücken erfüllt, die uns treibt und treibt. Sodass wir nichts anderes können als von diesem Reichtum, von dieser Schönheit, von diesen Kräften und Seligkeiten, um dann ist das mitzuteilen. Und wenn wir nur an einem Kind vorbeigehen und streichen auf den Kopf und sagen, der Herr Jesus segne dich. Es gehört schon, das geht in das Kind ein und bewahrt es vielleicht vor vielen Dingen. So, das ist das Erste, was ich sagen wollte. Wir segnen Freunde und Feinde. Während der natürliche Mensch sagt, meinen Freunden, die mir Gutes tun, denen tue ich auch Gutes. Das machen aber auch die Verbrecher unter sich. Die unterstützen sich auch und helfen sich. Und meine Feinde, die mich verfolgen, denen werde ich zeigen. Die mir fluchen, verfluche ich auch. Nein, das ist nicht unsere Art. Wir segnen Freund und Feind. Wir sind nicht nur Gesegnete, wer wirklich ein Gesegneter ist, der kann gar nicht anders, sondern wir sind Segnende. Wenn wir gesegnet sind, beweisen wir das dadurch, dass wir alle, auch unsere übelwollenden Nachbarn, Verwandten, Mitmenschen, Vorgesetzten, Untergebenen, dass wir die alle segnen. Dass wir sagen, Herr, segne sie. Wenn ich in einem Wartezimmer jetzt saß, war ja ein Vierteljahr lang krank, stand vor dem Tode, wollte sterben, wäre beinahe gestorben, und ich war da manchmal mit anderen zusammen, musste da warten auf eine Einspritzung oder irgendwas. Dann habe ich gebetet, Herr, in diesem Raum sind Menschen, vielleicht hat noch nie einer für sie gebetet. Jetzt bete ich für sie. Da der Mann mit dem finsteren Gesicht und die Frau mit den vergrämten Zügen in ihrem Antlitz. Und dort das Kind, Herr, segne sie, segne sie. Und dann habe ich sie alle der Reihe nach gesegnet. Oh, was war das eine Freude. Das waren keine vergeblichen Minuten. Das waren vielleicht die wichtigsten Minuten in meinem Leben, dass ich da saß, selber mit Schmerzen, und habe die anderen gesegnet. Freunde, tut das. Zweitens, es gibt ein Gefäß, das heißt der Kelch der Segnung. Das ist der Kelch, aus dem das Abendmahl genommen wird, der Wein getrunken wird, und von diesem Kelch der Segnung heißt es, der Kelch der Segnung. Und jetzt heißt es nicht, den der Herr gesegnet hat. So heißt es nicht. Den wir segnen, wir, die ganze Gemeinde, segnet durch den Mund eines Bruders. Und der Bruder segnet im Auftrag der ganzen Gemeinde durch seinen Mund den Kelch. Und dadurch ist dieser Kelch eingesetzt. Segnet der Kelch. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Wir segnen den Kelch. Also wir segnen erstens unsere Freunde, natürlich, wir sehen uns am nächsten. Zweitens unsere Feinde, dadurch besiegen wir sie, machen sie gerichtsreif und rettungsreif. Drittens den Kelch der Segnung. Den segnen wir. Wir segnen, und jetzt gehe ich weiter, dass ihr vielleicht im ersten Augenblick erstaunt sein werdet und es mir nicht glaubt. Aber ich werde es euch beweisen. Wir segnen Gott. Ja, werdet ihr sagen, Bruder Heller, steht nicht geschrieben, dass der Geringere oder der Geringere wird immer von dem Höheren gesegnet. Also Gott segnet uns. Aber wir können doch nicht Gott segnen. Sagen viele, wurde mir schon oft gesagt. Und da sagte ich den lieben Brüdern und Schwestern, lest einmal den dritten Vers von Epheser 1. Wisst ihr, was da steht? Ich will es euch genau vorlesen. Ich will es euch genau nach dem Urtext vorlesen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder Segnung inmitten der Himmelswelten. Das sind Segnungen aufbewahrt, oben in den Welten, bis zum Throne Gottes. Und da gibt es keine Segnung, mit der wir nicht gesegnet sind. Und weil wir mit jeder Segnung gesegnet sind, deshalb sollen wir Gott segnen. Und da haben die meisten gesagt, ja, bei mir heißt es gepriesen sei Gott oder gelobt sei Gott. Das ist richtig, so kann man auch übersetzen. Aber das Wort im Urtext, das kommt dreimal hintereinander vor. Gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in den Himmelsregionen. Im Christo Jesu. Wir segnen Gott. Wir segnen den Vater und wir segnen den Sohn. Und darüber will ich jetzt noch einiges sagen. Ich habe selbst erlebt, dass ich, der Sohn, meinen Vater, ich war der Einzige und der Erste in meiner Familie, der zum Glauben kam. Und dann kam Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Kinder und jetzt geht es los weiter mit den Enkeln. Meine Brüder, ich habe dann meinen Vater, als er zum Glauben kam, die Hände aufgelegt und habe ihn gesegnet und habe ihm den Segen auf ihn gelegt. Darf ein Sohn seinen Vater segnen? Darf ich das? Ich habe auch das Umgekehrte erlebt. Meine jüngste Tochter, die gestorben ist, vor 2 Jahren, im tiefen, lebendigen, strahlenden Glauben, als sie 8 oder 9 Jahre alt war, und ich saß an meinem Schreibmaschinentisch und knapperte da, schrieb etwas, auf einmal kommt die, meine Frau saß am Fenster und nähte, und die Ältere machte ihre Schulaufgaben, da kommt die und legt ihre Hände auf meinen Kopf und hat mich gesegnet. Das Kind. Wer hat die dazu beauftragt? Wie kommt die dazu, dieses kleine 8-jährige Kind, ihren 50-jährigen Vater zu segnen? Wie kommt die dazu? Das hat der Heilige Geist getan. Und dann wandte sie sich an ihre ältere Schwester und sagte, ja, die Mutter, die kann uns nur so gut alles kochen und für uns sorgen. Damals war meine Frau noch gesund. Und tut alles für uns, weil der Vater Geld verdient. Der geht in die Schule und unterrichtet und verdient der Geld. Und deshalb kann die Mutter kochen und deshalb segne ich jetzt den Vater. Ja. Das habe ich erlebt. Habe ich dasselbe erlebt, wie vorher umgekehrt mein Vater und ich. Ich erzähle das deshalb, um euch zu beweisen, nach der Schrift, darf auch ein Mensch Gott Gutes nachsagen, denn das ist die Grundbedeutung von Segen. Darf auch ein Mensch, die Gott mit Lob und Dank und Preis und Segen überschütten, das darf ein Mensch. Gesegnet sei Gott, gepriesen sei der Herr. Was bist du so gut, was bist du so treu. Vater, ich danke dir. Das darf man. Denn der Apostel Paulus, und da komme ich noch einmal auf den Anfang des Verses zurück, sagt, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Nun will ich dazu noch drei Worte lesen zu diesen gewaltigen Wahrheiten, dass wir selbst Gott segnen dürfen. Und dass wir durch jeden Segen irgendeinen Fluch lösen. Jeder Fluch kann gelöst werden durch einen Segen. Wenn einer unter dem Fluch steht und beichtet und ehrlich ist und ausgeschlossen ist, dann dürfen wir ihn segnen. Wenn er aber nicht beichtet und nicht ausgeschlossen, nicht ehrlich ist, dann sollen wir die Hände zurücklassen und sollen ihn sagen, tue Buße. Und wenn wir das nicht machen und nur sagen, ach, der liebe Gott, der bringt alle in den Himmel, ich bringe da auch mal rein. Wehe uns, wenn wir so das Evangelium verdrehen. Wehe uns. Ich lese also noch drei Worte zu dem Segen von Vater und Sohn, von Gott und Christus. Jakobus 3, Vers 9. Die nächste Stelle, die ich euch vorlesen darf, Jakobus 3, 9. Da heißt es, unsere Zunge, die wir haben, kann niemand bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Wessen Zunge? Deine von Natur aus, meine auch. Von Natur aus ist die Zunge jedes Menschen das Glied, das am meisten Unheil anrichtet. Sie ist ein tödliches Übel von tödlichen Giftes. Mit ihr segnen wir den Herrn und den Vater. Mit ihr segnen wir den Herrn und den Vater. Steht da. Steht hier, segnen die Urtext. Glaubt es? Die Griechisch können Sie schon nachgucken in Ihrem Urtext. Wir segnen mit dieser Zunge den Herrn und den Vater. Und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Bilde Gottes geworden ist. Kann man das, dass man segnet, Gott segnet und dass man einem Menschen flucht? Kann man das? Kann man nicht? Kann man, aber man muss es nicht mehr. Wir dürfen jedes Glied unseres Körpers, unsere Augen, unsere Ohren, unseren Verstand, unsere Seele, unseren Geist, unseren Leib, unseren Körper, unsere Arme und Füße, alles, jedes Glied dürfen wir Gott weihen. Und das Gefährlichste ist die Zunge. Mit ihr segnen wir den Gott und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen. Wenn wir nur anfangen, dieser Kerl, dieser Lump, das töten dem allen und so weiter, so haben wir alle schon gedacht und geredet. Ich habe euch ja heute Morgen oder gestern Abend meine Begegnung erzählt mit dem Bibel im Bahnhof in Karlsruhe, wo ich glatt versagt habe. Ja, was war ganz ablehnend. Vollkommen, bitter böse. Und hatte ein teuflisches Feuer in den Augen und seine Hände ballten sich zu Fäusten. Mir die Augengläser einzuschlagen. Aber es war doch von mir verkehrt, dass ich so scharf mit ihm redete. Und ich sagte, Sie gehören zu Ihrem Haus, wenn Sie nicht mal wissen, ob Sie Mann oder Frau sind. Meine Freunde, ich habe einen schweren Atemstüber von Gott bekommen und habe im Augenblick, im Bruchteil einer Sekunde, gehorcht, habe mich rumgedreht und bin weg. Und er blieb da wie angenagelt und ging nicht hinter mir her. Er war viel jünger als ich, ein junger Kerl. Ja, 20 Jahren, 21. Meine Freunde, wir segnen mit der Zunge und mit der gleichen Zunge fluchen wir. Das ist möglich, solange wir im Fleisch sind. Aber es ist nicht notwendig, denn wir sind erlöst vom Fluch und brauchen nicht mehr zu fluchen. Du musst es nicht. Wenn du dich sofort besinnst, wenn du sofort beim ersten leisesten Wink des Heiligen Geistes eingehst, darfst du ein Wunder nach dem anderen erleben. Ich könnte erzählen von, ich könnte grauenhafte und wunderbare Sachen erzählen. Ja. Sieht es nicht? Ich würde euch kurz das Wort sagen. 1. Petrus 1, 3. Da steht, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wieder, und jetzt kommt ein Wort, das heißt wieder gezeugt und heißt gleichzeitig wieder geboren hat. Wir sind nämlich von Gott gezeugt durch seinen heiligen Samen. Der Samen ist das Wort. Der Samen. Und sind aus Gott geboren. Deshalb ist Gott unser Vater, der uns gezeugt hat, und zugleich unsere Mutter, die uns geboren hat. Mit Mutterhänden leitet er die Beine ständig hin und her, gibt unserem Gott die Doxa, die Herrlichkeit. Wie oft habe ich euch versammeln wollen, jetzt nicht wie ein schöner großer Kuckelhahn, sondern wie eine Henne. Eine Henne ist ein weibliches Tier, ein Hahn ist ein männliches Tier. Er kann laut schreien, aber Eier legen kann er nicht. Das kann die Henne, meine Freunde. Und so ist es von tiefer Bedeutung, dass in der Symbolik der Schrift für Christus und für Gott sowohl männliche Menschen oder Tiere oder Typen als auch weibliche Tiere oder Vorbilder gebraucht werden. Es gibt eine ganze Reihe weiblicher Vorbilder, zum Beispiel die junge rote Kuh von 4. Mose 19, das Reinigungsopfer, ist ein Bild für Christus. Da steht, wo die Reinigung empfangen, wenn wir als Gläubige gesündigt haben. Eine Kuh, kein Stier, der Stier, der will einen gleich auf die Hörner nehmen. Aber die Kuh ist geduldig und lässt sich melken. Das versteht ein kleines Kind von 8 Jahren. Und so ist Jesus die junge rote Kuh, obwohl nach dem Gesetz für die heiligsten Opfer nur männliche Tiere erlaubt sind. Keine Beleidigung für die Frau. Meine Lieben, was ist die Bibel für ein tiefes, wunderbares Buch? Unausforschlich, unauslosbar. Ich lese also weiter. In 1. Petrus 1, 3, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wieder gezeugt oder wiedergeboren. Wenn man genau übersetzen will, muss man übersetzen, wieder gezeugt und wiedergeboren hat. Denn die Bibel betrachtet die Zeugung und die Geburt, obwohl sie 9 Monate auseinander liegt, als eine Einheit. Als eine Einheit. Die Lust des Zeugens und die Schmerzen der Geburt, die bilden eine Einheit. Ja, das sind Geheimnisse. Und Gott ist uns Vater und Mutter zugleich. Es haben viele vergessen, das mütterliche Prinzip in Gott ist eine der wunderbarsten Wahrheiten. So trostreich in der Seelsorge kann ich das gar nicht vermissen. Wenn ich das nicht wüsste, seitdem ich das weiß, seit 20, 25 Jahren, kann ich in ganz anderer Weise der Menschen Seelsorger nicht dienen. Der uns wiedergezeugt und wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Wodurch? Durch euren starken Glauben, durch eure gewaltige Schrifterkenntnis und durch euer genaue Kenntnis des Urtextes. Nein, nicht von alledem! Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Dadurch hat er uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Also ist die Ursache, die Kraft, die Veranlassung unserer Geburt, die liegt nicht in uns. Die liegt genau wie bei Vater und Mutter in ihnen, im Vater und in der Mutter. Die beiden haben das Kind gezeugt. Deshalb bist du auf der Welt, weil Vater und Mutter sich in Liebe vereint haben. Deshalb. Und wir sind wiedergeboren, dadurch, dass Gott seinen Sohn aus dem Toten auferweckte. Und dadurch sind jetzt auch wir in diese lebendige Hoffnung gestellt. Auch wir werden auferstehen in Herrlichkeit. Wir werden ihm gleich sein, wie er ist. dem herrlichen Hauptfürsten. Das ist was. Das ist Evangelium. Das nicht allzu hat seine Beweggründe, seinen Motor, nicht in uns, sondern allein in ihm. Halten wir das fest. Und deshalb segnet auch hier der Petrus Gott, gesegnet sei der Gott, dem Vater. Noch ein Pauluszeugnis. Jetzt haben wir den Jakobus gehört, haben Petrus gehört und jetzt noch mal ein Pauluszeugnis. Römer 9, Vers 5. Römer 9, Vers 5. Da heißt es. Meine Verwandten nach dem Fleische sind Israeliten. Ihnen gehört die Sohnschaft, und zwar die nationale Sohnschaft Israels über alle Völker der Erde. Die göttliche Sohnschaft, die gehört uns. Und die kosmische Sohnschaft, die gehört den Engeln und den Dämonen. Die sind auch noch beteiligt an dem Geschehen im Kosmos. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Denn die Sohnschaft ist. Und die Herrlichkeit. Es gibt eine Herrlichkeit der Blumen, des Unkrautes. Es gibt eine Herrlichkeit der Sterne. Und es gibt eine verschiedenstufige Herrlichkeit innerhalb der Gemeinde. Glied von dem Glied, oder die Gemeinde in ihren Gliedern, unterscheidet sich in Herrlichkeit wie Stern von Stern. Und es gibt 10 Arten von Größe bei den Sternen. Es gibt Sterne erster Größe, es gibt Sterne 10er Größe. Und astronomisch so eingeteilt. Das heißt von Gott. Denn Gott hat ja die Sterne nicht nur geschaffen, sondern er ruft sie alle mit Namen. Er ruft den Sternen mit Namen. Er spricht sie an. Und die Sterne, die folgen. Die Sterne, die haben ja einmal gejubelt und gejaut. Und zwar damals, als Gott die Erde schuf. Und die Menschen dann, da haben die Sterne und die Engelfürsten gejubelt und gejaut. Miteinander. Heute sind sie gegeneinander. Heute ist der Michael gegen den Satan und der Satan gegen den Michael. Und Michael heißt auf Deutsch, wer ist die Gott? Das ist der Vertreter, der Repräsentant Gottes. Ein wunderbares Wort. Ich freue mich immer auf meinen Reisen, wenn ich zu Eltern komme, die einen Sohn haben, der Michael heißt. Wunderbar. Eine Prophetie, die wird sich erfüllen. Und die Bündnisse. Es gibt ja viele Bündnisse. Auch viele, die Gott mit Israel gemacht hat. Eine ganze Anzahl. Dazu gehört auch mit dem Bund, dass Israel sein Land bekommt. Aber nicht heute oder morgen. Da kann doch allerhand geschehen. Aber es bekommt sein Land. Im Jahr 2000 hat sein Land. Vielleicht schon vorher, weiß ich nicht. Und die Bündnisse und die Gesetzgebung, das Gesetz ist der Israel gegeben. Und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleische nach der Christus ist, welcher über allem Gott ist, gesegnet in den Äon hinein. Amen. So steht da. Gesegnet in den Äon hinein. Der Äon, das tausendjährige Reich, der Äon. Aber wir sind ja weit, weit über die Äonen gestellt. Wir haben ja den Blick, das Verständnis, die Sehnsucht, die Freude an dem, was nach den Äonen geschieht. Und wenn das der Kosmos ist, in dem alles ist, Sonne, Mond, Sterne, alles, sind unsere Betätigungsfelder außerhalb des Kosmos in den Unendlichkeiten, die wir führen werden mit neuem Leben. Das ist etwas, das ist die Schaukel, die Gemeinde. Meine Freunde, wenn das ausgeleuchtet ist, der kann nur loben und danken und preisen und anbeten. Und segnen, der kann segnen. So, nun sage ich noch etwas sehr, sehr Ernstes. Und zwei Punkte. Jeden Segen folgt Versuchung. Da war mal ein Mann, der hat seinen Neffen befreit aus der Hand der Feinde und hat einen totalen Sieg davon getragen und hat alle Gefangenen den Feind entrissen, alle, und hat sie wieder zurückgebracht auf seinen Neffen. Und dann wurde er gesegnet von Gott. Da kam einer, von dem man heute gar nicht so recht weiß, wer das ist, war das ein Mensch, war das ein Engelschiff, der brachte Brot und Wein, die Abendmahlsymbole. Und dann kam ein König von Sodom und er hat gesagt, gib mir die Seelen, das Geld kannst du behalten, die Schätze, aber die Seelen, die will ich. Wie hieß dieser Mann? Das war Abraham. Ja, das war Abraham, als er Lot befreite. Da hat er eine Segnung empfangen durch den Melchisedek, eine Stärkung des Brot und Wein, wunderbarer Art. Das ist ein Vorbild auf Christus, der Melchisedek. Der kam zu Abraham. Da war er gesegnet. Und da kommt sofort der Feind und will die Seelen haben, die Menschen, die Seelen, und will ihn verfachen lassen. Das Geld und das Vieh und alles, was er sonst hat. Und da sagt der Abraham, nein, nicht bekommst du, nichts. Und der Lohn, den man ihm geben wollte, kein Schuhriemen nehme ich, nichts, so hat er überwunden. Gesegnete werden in stärkere Versuchungen geführt. Wer gesegnet ist, hat stärkere Anfechtungen. Deshalb kann Gott viele gar nicht segnen, weil sie dann die daraus resultierenden, die daraus sich ergebenden Anfechtungen nicht ertragen wollen und nicht ertragen können. Jeden Segen folgt Versuchung. Wer das weiß, der kann in einem Segen schon zittern, weil er weiß, was kommt jetzt für eine Versuchung? Was gibt's jetzt? Aber er braucht keine Angst zu haben, denn Gott vermag aus allen Versuchungen zu erretten. Das ist der eine ernste Gedanke. Und nun ein Schlussgedanke. 4. Mose 22,6. Nur ein Schlussgedanke. Der Segen ist das wesenhafte Leib. Der Fluch ist das Vergehende und das Erstärkende ist etwas, ist eine Kraft, die in sich selbst zusammenbricht und sich selber zerstört. Der Fluch. Und der Segen ist etwas, der sich selbst im Positiven vermehrt, während der Fluch im Negativen aufgeht. Das will ich euch vorlesen. Ich lese 4. Mose 22, Vers 6. Und da steht folgendes. 4. Mose 22, 6. Und da heißt es. Nun, komm doch, sagt ein König, Bileam. Denn der Bileam, der hatte Kräfte, das war ein zwiespältiger Mensch. Der hatte Kräfte zu segnen. Und der Segen ging in Erfüllung, wenn er segnet. Gleichzeitig hatte dieser Bileam, das war einer aus den Heiden, der Nation, ein Versuchter und doch ein Begnadeter, Kräfte zum Fluchen. Beide Kräfte hatte er. Und nun sagte der Balak, der Sohn Zippors, der sagte, du sollst mir Israel verfluchen. Das wird immer stärker und wir sind unterlegen. Verfluche ich doch. Und nun, komm, verfluche mir dieses Volk. Denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Lande vertreiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und da wollte der Bileam, geblendet von dem Geld und den Schätzen, die ihm angeboten wurden, wollte er fluchen. Und als er das Lager Israel sah, und sah, wie das Lager gemäß den Sternen entsprechend ausgebaut war, den Sternbildern oben. Das hat man früher, diese Dinge hat man früher verstanden. Heute versteht das keiner mehr. Aber es ist so, es ist richtig. Als er nun sah, hier ist Gott, er wollte fluchen, da konnte nicht. Er musste segnen und er hat gesegnet. Und er sagt, du bist mein Schöner, ich habe dir Geld angeboten und schätze, wenn du fluchst und nun hast du gesegnet. Ja, sagt er, ich musste segnen. Er musste segnen. Und ist später, weil er ein zwiespältiger Mensch blieb, trotz dieser Erlebnisse, elend zugrunde gegangen. Dieser Bileam. Er hat dann das Volk Israel doch an den Rand des Verderbens geführt, indem er den Rat gab, gebt euren jüdischen, euren israelitischen Männern, gebt denen Weiber aus den Heiden. Und euren israelischen Mädchen, denen die Männer aus den Heiden. Und da entstand das Mischvolk, an dem beinahe Israel zugrunde gegangen ist. Das war der Rat Bileam. Und die großen, aufgeblasenen Kirchen, die so viel Mischvolk und Mitläufer und Feinde Gottes haben, das alles ist eine Frucht des Bileam. Mehr möchte ich nicht sagen. Wer mehr wissen will, er soll hier nachlesen. In diesem wunderbaren Buch. Segen. Segen. Welch ein Wort. Ihr seid gefällt zu segnen. damit ihr den Segen erbet. Und nun, meine Brüder und Schwestern, fluchet nicht, segnet vielmehr und legt dadurch auch auf eure Feinde den Segen Gottes. Und das zu erleben, dass einer, der uns geflucht hat, dass wir den segnen und der uns nachher sagt, hören Sie einmal, das hätte ich nicht geglaubt, dass Sie so zu mir reden. Dass diese solche Erlebnisse, die sind kostbarer als Gold und Silber und Edelstein der ganzen Erde. Wenn wir segnen können, wo die anderen fluchen, das macht uns unsagbar rein. Das gibt uns Schätze, die über alles sind, was es auf Erden gibt. Gelobt sei der Herr, gesegnet sei unser Gott und Vater in Christo Jesu, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Amen.